Terranostik und Nuklearmedizin einfach erklärt. Ein Podcast des Bayerischen Zentrums für Krebsforschung.
Radioaktiver Kontrollbereich. Schon der Name klingt so ein bisschen nach Absperrband, Warnzeichen und Gefahr. Aber was steckt wirklich dahinter? In dieser Folge geht es um die Frage, ist der stationäre Aufenthalt im radioaktiven Kontrollbereich eigentlich gefährlich? Und damit ganz herzlich willkommen zu unserem Podcast Terranostik und Nuklearmedizin einfach erklärt. Und dazu begrüße ich Privatdozent Dr. Philipp Hartrampf, Nuklearmediziner am Universitätsklinikum Würzburg und Professor Dr. Matthias Eiber, Nuklearmediziner an der Technischen Universität München. Ganz herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ja, der Begriff radioaktiver Kontrollbereich, das klingt, ich habe es eingangs schon gesagt, irgendwie ein bisschen gefährlich. Ist es das tatsächlich auch?
Also man muss sagen, Kontrollbereich ist ein Bereich in der Nuklearmedizin, den wir in der Klinik haben, neben anderen Bereichen. Es gibt den Kontrollbereich, der sehr streng gehandhabt wird. Dann gibt es den Überwachungsbereich, der ist auch ein Strahlenschutzbereich und das allgemeine Staatsgebiet. Und dieser Kontrollbereich ist einfach nur eine Organisationseinheit innerhalb der Klinik, um die Patienten, die dort aufgenommen werden und auch das Personal bestmöglich vor Strahlung zu schützen. Da geht es jetzt nicht um irgendwas, was gefährlich ist, sondern es ist einfach eine gesetzlich vorgeschriebene Einheit, die extra eingeführt wurde, um Strahlenbelastungen zu minimieren.
Warum ist diese Strahlenschutzverordnung in Deutschland eigentlich so streng?
Die Strahlenschutzverordnung in Deutschland ist was historisch Gewachsenes. Da hat der Gesetzgeber einfach aus Gründen der Sicherheit ein sehr strenges Niveau für Deutschland vorgegeben. Und nach diesen strengen Maßgaben des Strahlenschutzgesetzes halten wir uns in der Nuklearmedizin auch daran. Und deswegen wäre, wie der Kollege gesagt hat, die Kontrollbereiche ausgewiesen.
Es ist ja jetzt nicht nur so, dass wenn ich ein radioaktives Medikament bekomme, dass ich geschützt bin, dass ich selbst vor Strahlen geschützt werden muss oder andere schützen muss, sondern ich muss auch tatsächlich stationär aufgenommen werden. Wie lange muss ich denn da bleiben?
Bei einer nuklearmedizinischen Therapie muss man mindestens 48 Stunden auf einer nuklearmedizinischen Therapiestation, die einen Kontrollbereich hat, bleiben. Und zusätzlich gibt es auch noch Grenzwerte für die Strahlenexposition, die man nach außen abgibt. Und da werden regelmäßige Messungen durchgeführt. Und wenn man als Patient unter dieser Messung liegt, dann darf man, auch wenn die 48 Stunden verstrichen sind, den Kontrollbereich verlassen und nach Hause gehen.
Gibt es denn sonst noch irgendwelche Besonderheiten in diesem Kontrollbereich?
Es gibt einige Besonderheiten. Der Kontrollbereich ist ein extra Bereich, der extra gekennzeichnet werden muss. Da ist also ein Schild dran, Achtung, Kontrollbereich. Der Zugang ist beschränkt, also es dürfen nur die Patienten dort rein und das Personal dort rein. Es ist kein Besuch erlaubt. Es dürfen auch nur Personen sich dort aufhalten, die damit etwas zu tun haben, also keine Unbefugten. Und innerhalb dieses Kontrollbereichs dürfen die Mitarbeiter eben auch einer höheren Strahlung ausgesetzt werden als im normalen Umgang in der normalen Bevölkerung. Deswegen ist auch dieser Kontrollbereich extra gekennzeichnet, dass das nur dort passieren darf. Weil wir müssen uns vorstellen, Patienten, die dort aufgenommen werden, die dort auch ihre Therapien erhalten, können aus irgendwelchen Gründen, zum Beispiel bei älteren Patienten, wenn sie inkontinent sind, Klamotten kontaminieren, das Bett kontaminieren mit Radioaktivität. Und wenn diese Patienten einfach in der Straßenbahn fahren würden, würden sie auch die Straßenbahn kontaminieren. Und das möchte man vermeiden. Mhm. Deswegen müssen diese Patienten in diesen speziellen Bereichen eben sich aufhalten. Und wir kontrollieren den Zugang dazu, dass eben keine unbefugten Personen sich mit irgendwelchen radioaktiven Stoffen kontaminieren können.
Und ich möchte vielleicht noch ergänzen, was auch wichtig ist, der radioaktive Kontrollbereich wird auch sehr intensiv überwacht. Das heißt, da werden täglich Messungen durchgeführt. Gibt es irgendwo Verunreinigungen mit Radioaktivität, die dann quasi entfernt werden, sodass der wirklich dazu dient, die Patienten und die Mitarbeiter bestmöglich zu schützen und auch zu gewährleisten, dass nicht Patienten unbemerkt Radioaktivität mit nach Hause nehmen.
Das heißt, ihr als Mitarbeiter seid da nicht besonders gefährdet oder anders gefährdet als andere Menschen?
Wir sind strahlenschutzüberwacht, weil wir Überwachungsbereich und Kontrollbereich betreten. Das ist ganz normal. Da trägt man seine Strahlenschutzplakette, da hat man jährlich oder zweijährliche Untersuchungen beim Betriebsmediziner, bei der Laborwerte überprüft werden, bei der körperlichen Untersuchungen gemacht werden. Insgesamt muss man sagen, dass für die Mitarbeiter durch diese intensiven Strahlenschutzmaßnahmen nur sehr geringe Strahlenbelastungen auftreten. Und wenn man das Ganze jetzt mit anderen Berufsgruppen vergleicht, die auch potenziell Strahlenbelastung haben können, wie zum Beispiel arbeiten in Kernkraftwerken oder vor allem auch fliegendes Personal, Piloten zum Beispiel, da ist in diesen Berufen oftmals die Strahlenbelastung deutlich höher bei Vielfliegern zum Beispiel als bei Mitarbeitern in einer Nuklearmedizintherapiestation.
Lass uns noch mal ein bisschen beim Bild der Station bleiben, bei den Besonderheiten. Denn wenn ich als Patientin ein radioaktives Medikament bekomme, dann ist es ja tatsächlich so, dass ich erstmal strahle und diese Radioaktivität vor allem über den Urin wieder abgebe. Gibt es denn bei den Toiletten oder bei den Duschen auch Besonderheiten?
Da gibt es Besonderheiten, ganz genau. Ein Hauptteil der Radioaktivität wird relativ schnell über den Urin ausgeschieden, meist in den ersten 24 bis 48 Stunden. Das ist auch der Grund, warum die Patienten eben diese Zeit bei uns im Kontrollbereich bleiben müssen. Die Abwasseranlage ist nicht an die Kanalisation angeschlossen, sondern das Abwasser wird getrennt gesammelt bei uns im Keller in der Abklinganlage. Dort ist im Endeffekt ein kleines Klärwerk, was das aufbereitet und dann dieses Abwasser auch so lange dort verwahrt, bis die Radioaktivität abgeklungen ist, bevor es wieder abgegeben werden darf.
Was man dann noch ergänzen kann, ist, dass wir natürlich deswegen mit Wasser auch sparsam umgehen wollen in der Nuklearmedizin. Das heißt, wir haben spezielle Toiletten. Ich vergleiche das manchmal mit Toiletten in Flugzeugen, die quasi sehr wenig Wasser brauchen und in denen also die Flüssigkeit aktiv quasi abgesaugt wird. Und auch wenn wir Duschen haben bei uns auf Station, halten wir die Patienten dazu an, nicht übermäßig viel zu duschen, weil wir haben natürlich nur eine begrenzte Kapazität der Tanks. Wir möchten natürlich nicht, dass die überlaufen und wir dann, sag ich mal, unsere Therapien einstellen oder reduzieren müssten.
Jetzt als Laie habe ich gar keine Vorstellung, wie groß die Strahlenbelastung tatsächlich im Kontrollbereich ist bei euch. Gibt es da irgendwelche Referenzwerte für eine Vergleichbarkeit und eine bessere Vorstellung?
Also zum einen kann man noch sagen, das kann ich noch ergänzen, der Mitarbeiter im Kontrollbereich, der trägt ein extra spezielles Dosimeter, was die Radioaktivität direkt anzeigt und misst und auch einen Alarm gibt, wenn man sich dem Patienten nähert, der sehr stark strahlt, dass man eben wieder einen Schritt zurückgeht. Also es gibt einfach ein akustisches Signal. Und dadurch sind wir sehr, sehr gut überwacht. Also die Strahlenbelastung für das Personal, was wir ja letztendlich sind, ist so gering, dass wir da, das kann man fast gar nicht vergleichen. Also wenn man das jetzt in Maßeinheiten umrechnet, vielleicht Langstreckenflüge in die Vereinigten Staaten, dann habe ich am Ende des Monats ungefähr eine Strahlenbelastung, wie wenn ich einen Flug gemacht hätte.
Man hört jetzt immer die absurdesten Vergleiche. Jetzt beim Recherchieren habe ich auch den Bananenvergleich gefunden, also dass Bananen tatsächlich auch radioaktiv strahlen. Ist das so?
Tatsächlich strahlen Bananen radioaktiv. Es liegt daran, dass Bananen sehr kaliumreich sind und es gibt ein Kaliumisotop, das Kalium-40, was eben vor sich hin strahlt. Und das reichert sich auch in den Bananen an. Und wenn wir Bananen essen, nehmen wir auch ein bisschen Radioaktivität in uns auf. Das ist ganz natürlich. Auch in der Natur kommt Radioaktivität vor. Im Boden kommt Radioaktivität vor. Wir haben auch die kosmische Strahlung, die auf uns einstrahlt. Das heißt, Radioaktivität ist ganz normal für den Menschen. Wir können auch mit kleinen Mengen problemlos damit umgehen.
Ich glaube, das ist wirklich ein sehr wichtiger Punkt. Radioaktivität und radioaktive Strahlung ist in unser aller Alltag allzeit gegenwärtig. Das heißt, das ist nicht was komplett Besonderes in der Nuklearmedizin. Das Besondere bei uns ist, dass wir die Patienten mit radioaktiver Strahlung exponieren und dass wir das aber auch sehr, sehr genau und sehr streng überwachen. Wenn man vergleicht die Strahlenbelastung, die im Durchschnitt ein Mitarbeiter in einer Nuklearmedizintherapiestation abbekommt, so liegt das in der Regel allenfalls auf der Größenordnung einer Strahlenbelastung, die man sowieso als Mensch auf der Erde, je nachdem, in welchem Gebiet man sich bewegt, abbekommen kann.
Mhm. Und wenn wir jetzt gerade bei Vergleichen sind, ein CT-Thorax, das hat vielleicht schon der ein oder andere mal gehabt und mitmachen müssen. Wenn wir diese Strahlenbelastung jetzt mit der nuklearmedizinischen Therapie vergleichen, wie muss man die Strahlenbelastung da ungefähr einordnen? Ist das eine intensiver als das andere?
Ich glaube, man sollte diese Strahlenbelastungen nicht direkt miteinander vergleichen, weil die Absicht der Strahlenbelastung der Grund, warum die Untersuchung bzw. die Therapie durchgeführt worden ist, grundsätzlich unterschiedlich sind. Eine Computertomographie der Lunge ist ein Verfahren, in dem ich was diagnostizieren möchte, in dem ich was sehen möchte, in dem ich Veränderungen nachweisen möchte und auf die dann eine wie auch immer geartete Therapie folgt. Eine nuklearmedizinische Therapie selbst hat einen ganz anderen Anspruch, hat den Anspruch, zielgerichtet Tumorherde beispielsweise zu zerstören, sodass man da der Vergleich, denke ich mal, sag ich mal, nicht richtig hilfreich ist.
Ja, das sehe ich genauso. Also der Grund der Strahlenanwendung ist ja komplett unterschiedlich. Wir haben auf der einen Seite wollen wir ein Bild machen von der Lunge, heißt, die Strahlenbelastung ist eigentlich so ein Nebeneffekt, der gar nicht gewünscht war. Und bei der Therapie wollen wir mit der Strahlung den Tumor oder krankes Gewebe zerstören. Mhm. Das heißt, wir wollen ja durch die Strahlung einen Effekt erzielen.
Mhm. Und die Strahlung ist dann eben auch auf dieses kranke Material, auf diesen Tumor zielgerichteter und nicht auf den gesamten Körper oder auf die gesamte Lunge wahrscheinlich. Ne?
Ganz genau. Also die Therapien, die wir haben, die sind sehr zielgerichtet. Die reichern sich in dem kranken Gewebe an und werden sonst vom Körper sehr schnell wieder ausgeschieden. Und bei einer Computertomographie, da wird ja ungerichtet einfach die Lunge untersucht.
Ich kann mir vorstellen, dass die Angst vieler Patientinnen oder Patienten auch ist, kann ich durch diese Behandlung oder vielleicht auch durch ein CT vielleicht einen neuen Krebs bekommen oder eine weitere Krebsart? Ist diese Angst gerechtfertigt?
Im Allgemeinen ist diese Angst nicht gerechtfertigt. Natürlich in der Theorie gibt es durch eine Strahlenbelastung die Möglichkeit einer Entstehung von Krebs, so wie es auch quasi durch die natürliche Strahlenbelastung, sei es durch die kosmische Strahlenbelastung aus dem Weltraum oder auch die terrestrische Strahlenbelastung aus der Erde, auch theoretisch krebserkrankt gibt. Die Wahrscheinlichkeit, eine Krebserkrankung zu bekommen durch eine aus der Medizin zugefügte Strahlenbelastung, ist sehr, sehr gering. Und das Wichtige vor allem ist, dass der Nutzen der Strahlenbelastung dem Risiko, die Strahlenbelastung an sich hat, um ein Vielfaches höher ist.
Mhm.
Da kann man auch noch ergänzen, es gibt Therapien, die wir schon sehr, sehr lange machen, wie die Radiotherapien. Gerade bei den gutartigen Schilddrüsenerkrankungen ist es da seit vielen Jahren bekannt, dass es nicht zu einem erhöhten Risiko für einen Zweittumor kommt.
Mhm.
Wenn man jetzt die neueren Therapieformen nimmt, wie die Peptidradiorezeptortherapie, da gibt es in Studien Hinweise, dass ein minimal erhöhtes Risiko bestehen kann, was bei circa 1-2% liegen könnte. Abschließend ist es nicht geklärt, wenn man dafür auch noch längere Verlaufszeiträume braucht.
Wenn ich jetzt als Patientin bei euch auf der Station bin, gibt es irgendwelche Dinge, irgendwelche Kleidungsstücke oder mein Laptop oder so, die ich auf jeden Fall zu Hause lassen sollte, die ich nicht mitbringen darf?
Also prinzipiell kann man bei uns auf Station alles mitbringen, wie auf jeder anderen Station. Man muss sich vorstellen, unsere Stationszimmer sehen ziemlich ähnlich aus einem normalen Krankenhauszimmer. Die Vorstellung, die manche Patienten haben, ich muss da in den Keller, in den Strahlenbunker und werde dort eingesperrt für mehrere Tage, kann niemanden sehen, bin alleine im Zimmer, das ist nicht so. Das ist wirklich quasi ein Mythos.
Mhm.
Unsere Patientenzimmer sind fast so wie alle anderen Zimmer. Ich darf alles mitbringen. Bei bestimmten Therapien wird der Patient manchmal gefragt, möchten Sie Ihre Kleidung anbehalten, die Sie dann eventuell dalassen müssen, bis mögliche radioaktive Kontamination abgeklungen ist? Oder sollen wir Ihnen Krankenhauskleidung quasi für die Zeit stellen, damit Sie Ihre normale Kleidung wieder direkt mit nach Hause nehmen müssen? Aber es gibt prinzipiell keine Einschränkungen von dem, was man mitbringen darf oder auch was man benutzen darf, sei es Laptop, Handy oder andere Gegenstände.
Und dass meine Kleidung im Anschluss verbrannt werden muss, ist dann wahrscheinlich auch ein Mythos.
Das ist definitiv ein Mythos.
Wie sieht denn der Alltag auf Station aus? Also wie müssen sich die Patienten und die Patientinnen verhalten? Müssen sie beispielsweise den ganzen Tag im Bett liegen bleiben?
Sie können sich bei uns in dem Kontrollbereich bewegen. Also es umfasst bei uns die Patientenzimmer, den Flur und einen kleinen Patientengarten. Aber sie dürfen die Station nicht verlassen. Das ist die einzige Einschränkung, die man da machen muss. Und wir haben es auch so, wenn die Patienten am ersten Tag mit hohen Aktivitäten behandelt werden, müssen sie auch erstmal im Zimmer bleiben. Aber da kann man sich auch frei bewegen. Die Zimmer sind bei uns auch relativ großzügig gestaltet mit einem kleinen Wintergarten, dass man sich da auch schön hinsetzen kann.
Ein bisschen kann man vielleicht noch ergänzen. Unsere Therapien in der Nuklearmedizin sind sehr schonend. Das heißt, die Patienten, die wir therapieren, merken in den Tagen nach und nach den Therapien eigentlich nichts von der Therapie. Das heißt, denen geht es auch in der Regel sehr gut. Das heißt, die können, wie Philipp gerade gesagt hat, auch wirklich dann Alltagstätigkeiten nachgehen, am Laptop arbeiten, Buch lesen. Die sind wirklich in sehr gutem Zustand, weil unsere Therapien wirklich sehr gut verträglich sind.
Die meiste Strahlung wird ja wahrscheinlich dann in den ersten 48 Stunden abgegeben, also dass ich danach nur noch wenig strahle. Muss ich dann zu Hause irgendwas beachten?
Wenn man nach Hause entlassen wird, muss man nichts Größeres beachten, außer dass man für eine gewisse Zeit, meistens ungefähr eine Woche, von kleineren Kindern und Schwangeren einen gewissen Abstand halten sollte und nicht zu viel Zeit mit diesen Personengruppen verbringen sollte. Aber ansonsten gibt es keine besonderen Verhaltensmaßregeln.
Genau, da ist der Gesetzgeber sehr, sehr streng. Im Gesetz ist es so niedergelegt, dass diese Menschen, wenn sie die Station wieder verlassen, ihre Mitmenschen nicht übermäßig belasten dürfen. Und das ist der gleiche Grenzwert, der auch für Atomkraftwerke zum Beispiel gilt. Also auch die dürfen uns nicht mehr belasten, als ein Patient aus dem Kontrollbereich wieder entlassen wurde. Und da ist es auch wichtig zu unterscheiden, es gibt verschiedene Arten von Strahlung. Zum einen haben wir die Beta-Strahlung, die nicht mehr aus dem Körper rauskommt, das ist auch die therapeutisch wirksame. Und ein ganz kleiner Teil an Gamma-Strahlung, die noch rauskommt und die bestrahlt die Mitmenschen. Und die ist aber von der Wirksamkeit deutlich geringer als die Beta-Strahlung.
Ich müsste dann auch kein separates Bad benutzen?
Nein, man muss kein separates Bad benutzen. Man soll natürlich normale Hygienevorschriften beachten, aber man muss kein separates Bad benutzen.
Und wie ist es mit den Haustieren? Wenn ich jetzt einen kleinen Hamster habe oder kleine Hunde oder sowas, bin ich eine Gefahr für die möglicherweise, wenn ich noch strahle?
Also für die Haustiere besteht keine Gefahr.
Gibt es kuriose Fragen, die ihr von Patienten bekommen habt, wenn ihr mal so die Jahre zurückdenkt?
Also was man manchmal so hört, was ja schon angesprochen worden ist, wie es mit Haustieren ist, das sag ich mal, sind die kuriosesten Fragen. Man hört zu Recht manchmal Fragen, wie der Umgang mit Kindern, Enkelkindern, schwangeren Angehörigen ist. Das ist völlig verständlich. Aber insgesamt ranken sich um die nuklearmedizinische Therapiestation und um die nuklearmedizinische Therapie schon viele Mythen, die man aber in der Regel mit einem vernünftigen Patientengespräch zweifelsfrei ausräumen kann.
Genau, also was man immer hört, ist der Bunker. Den gibt es aber so nicht mehr, also zumindest nicht in unseren Kliniken, glücklicherweise. Dann gibt es die Geschichte mit, dass man nachts im Dunkeln leuchtet. Da kann ich auch sagen, es passiert nicht. Und ja, es gibt kuriose Vorstellungen, die im Internet da vertrieben werden, aber es ist im Endeffekt eine normale Station, wie in jedem anderen Krankenhaus auch, wo dass der Zutritt ein bisschen beschränkt ist und die Patienten sich dort aufhalten müssen.
Gibt es Besonderheiten, wenn Patientinnen schwanger sind oder stillen?
Da gibt es in der Tat Besonderheiten. Wenn wir über nuklearmedizinische Therapien sprechen, dann werden diese bei schwangeren Patienten nicht durchgeführt, sondern da wird die Schwangerschaft abgewartet und frühestens 3 Monate nach der Schwangerschaft eine radioaktive Therapie durchgeführt. Es gibt auch, sag ich mal, gewisse Regeln bezüglich Schwangerschaft nach einer radioaktiven Therapie. Man sollte in der Regel 6 Monate nicht schwanger werden, wenn eine radioaktive Therapie durchgeführt worden ist. Insgesamt ist das Risiko sehr, sehr gering, aber man möchte da einfach auf Nummer sicher gehen und gibt den Patienten diese Empfehlungen mit nach Hause.
Genau, ich hatte da vorhin auch nochmal nachgelesen in der Vorbereitung. Also es gibt keine Hinweise darauf, dass, wenn es jetzt nur 5 Monate wären oder nur 4, dass es irgendwie zu höheren Abortraten kommt, also Fehlgeburten oder Missbildungen. Das ist nicht nachgewiesen. Sowas ist bis jetzt im Großen mehrere 10.000 umfassende Patientengeschichten nicht aufgetreten.
Mhm. Also eine Therapie, eine radioaktive Therapie wird eh nicht durchgeführt, wenn man schwanger ist. Was ist denn, wenn ich eine Diagnose bekomme und zum Beispiel ins CT muss oder sowas oder eine PET-CT durchgeführt wird und ich vielleicht zu dem Zeitpunkt aber nicht wusste, dass ich schwanger bin, das erst im Nachhinein rauskommt. Ist das schädlich?
Es ist in der Regel für das Kind nicht schädlich oder für das noch, ist eine Schwangerschaft sehr im frühen Stadium. Das erlebt man wirklich sehr, sehr selten. Wenn man mal was erlebt, dann wird einfach, sag ich mal, die Aktivitätsmenge durch den Medizinphysikexperten heruntergerechnet, wie viel Dosis hier in der Gebärmutter ankommt. Und das ist in der Regel sehr, sehr weit von einem Grenzwert entfernt.
Wenn man erstmal nach den ersten Monaten so einer Therapie nicht schwanger werden darf, gilt diese Vorsichtsmaßnahme auch bei Männern?
Prinzipiell wird auch empfohlen, dass Männer ein halbes Jahr keine Kinder zeugen sollten.
Ein Fachbegriff habe ich noch, den ich gerne mit euch klären würde. Paravasat, was bedeutet das eigentlich?
Das eigentlich beschreibt nur, dass die Injektion, also die Medikamente, die man injiziert hat, sei es eine Chemotherapie, sei es auch nur eine Kochsalzlösung oder eine radioaktive Therapie, dass die nicht in der Vene gelandet ist, wo sie hin soll, im Blutstrom, sondern ins Gewebe daneben gelaufen ist. Das kann bei allen Injektionen vorkommen. Das ist jetzt nicht nur für die Radioligantentherapie oder für eine nuklearmedizinische Therapie der Fall. Das kann auch bei Chemotherapien vorkommen. Was dabei passieren kann, ist, dass diese Medikamente oder auch die Radioaktivität an der Stelle, wo sie dann gelandet ist, nämlich in der Haut oder im Unterhaut, Fettgewebe oder Muskel, dort auch zu Schäden führen könnte. In der Regel merkt der Patient es aber relativ schnell, weil es nämlich weh tut, wenn es daneben läuft. Es wird dick oder es tropft irgendwie raus und dann gibt er uns Bescheid, dann wird die Infusion gestoppt. nicht fortgesetzt an dieser Stelle. Man kann sie an einer anderen Stelle natürlich fortsetzen. Dann man muss dann gucken, wie viel ist denn da eigentlich daneben gelaufen. Das kann man ja schon mal abschätzen, wie viel sieht man da. Und bei der Radioaktivität ist der Vorteil, ich kann es direkt messen, wie viel da fehlappliziert wurde. Und da gibt es auch Vorgaben, wie viel das maximal sein darf. Medizinphysikexperte wird dann da auch die Dosis abschätzen. Und in Abhängigkeit davon muss man gucken, ob weitere Maßnahmen notwendig sind. Aus meiner Erfahrung, Matthias, korrigiere mich, aber habe ich bis jetzt immer gesehen, dass selbst wenn da kleine Mengen daneben gegangen ist, passiert nichts. Und die Radioaktivität findet trotzdem noch den Weg in den Tumor. Interessanterweise wird das irgendwie anders absorbiert und findet den Weg trotzdem noch in den Tumor.
Das kann ich komplett unterstützen. Ist auch unsere Erfahrung, dass hier nichts passiert. Man hält manchmal den Patienten dazu an, ein bisschen die Stelle zu massieren. Man macht warme Umschläge, sodass man quasi die Flüssigkeit, und hat Philipp völlig recht, das kann ja nicht nur bei der nukleinmischen Therapie passieren, sondern auch bei jeder Chemotherapie. Und er möchte einfach, dass diese Flüssigkeit, die an einer Stelle ist, wo sie nicht sein sollte, so schnell wie möglich vom Körper aufgenommen wird. Und da können warme Umschläge und Massieren oft sehr gut helfen.
Also ich denke, ihr konntet die Patientinnen und Patienten auf jeden Fall beruhigen heute mit euren Aussagen und mit einigen Mythen aufräumen. Nochmal ganz abschließend meine Eingangsfrage. Wie würdet ihr es jetzt zusammenfassen? Also ist der Aufenthalt im radioaktiven Kontrollbereich wirklich gefährlich oder ist es vielleicht doch gar nicht so schlimm, wie man vielleicht befürchten könnte?
Also ich kann sagen, es ist nicht gefährlich. Es ist, das sage ich auch den Patienten immer, bei uns fast wie Urlaub. Also man darf sich da keine Sorgen davor machen, man darf die Zeit auch genießen.
Und ich möchte ergänzen, der Nutzen einer nuklearmedizinischen Therapie überwirkt einem möglichen Risiko um das Vielfache. Auch das ist, glaube ich, noch wichtig für die Patienten mit nach Hause zu nehmen.
Okay, das heißt zusammenfassend, der radioaktive Kontrollbereich ist kein Ort der Angst, sondern ein sorgfältig geregelter Schutzraum, der sowohl Patienten als auch das Umfeld zuverlässig schützt. Ein Aufenthalt, der medizinisch notwendig, aber deutlich weniger bedrohlich ist, als der Name es vermuten lässt. Weitere Infos zum Thema gibt's wie immer in den Shownotes zu dieser Folge. Und damit danke ich euch, Philipp und Matthias, für eure Einschätzung und die Erklärung. Und Ihnen danke ich wie immer fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.